Auch ich möchte euch herzlich grüßen heute Abend. Ich habe heute Abend ein Thema so ein bisschen vorbereitet, was schon sehr gut zu dem letzten Lied auch passt. Also wir haben uns nicht abgesprochen. Also das ist ein sehr guter Übergang. Und mir soll es heute Abend mal um das Kreuz gehen. Und ich würde die Predigt so ein bisschen überschreiben, der Tausch am Kreuz. Und dieser Tausch am Kreuz, das ist irgendwo auch eine Definition der Gnade Gottes uns gegenüber. Also seine rettende Gnade an uns. Also das rettende Evangelium, was wir haben. Und also eine sehr gute Definition über das rettende Evangelium oder über die rettende Gnade Gottes finden wir in 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 3 bis 4. Dort ist ziemlich kurz das Evangelium eigentlich erklärt. Dort schreibt Paulus: Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Also hier ist ganz kurz beschrieben, wo es praktisch um das Evangelium oder um die rettende Gnade Gottes geht. Also Christus ist für uns gestorben, er wurde begraben und ist auferstanden. Und hier ist das ganz kurz zusammengefasst. Und ich möchte jetzt 8 Punkte mal nennen, und diese Aufzählung ist aber nicht vollständig. Es gibt sicherlich noch weitere Aspekte dazu. Also 8 Punkte, wo wir einen Austausch sehen. Also was Christus für uns erkauft hat, was er auf sich nimmt, damit wir etwas von ihm bekommen, was er am Kreuz getragen hat. Der erste Punkt ist eigentlich ein Doppelpunkt. Also der erste und zweite Punkt, den kann man in einen Punkt zusammennehmen. Da hängt sehr stark zusammen. Jesus Christus wurde bestraft, damit uns vergeben wurde. Also unsere Strafe, die wir verdient hätten, hat er auf sich genommen, dass wir Frieden mit Gott haben. Und der zweite Punkt, der da ganz eng zusammenhängt, ist, Jesus Christus wurde verwundet, damit wir geheilt würden. Und die zentrale Stelle ist Jesaja 53, Vers 4 und 5, die das alles kombiniert, die das zusammenfasst. Bevor ich das lese, sehen wir noch, dass diese Verheißung, die uns Jesaja gibt, wird genauso, wie sie dort steht, in Matthäus 8, 16 bis 17 und in 1. Petrus 2, 24 wird sie genauso erfüllt, obwohl die Jesaja und Matthäus kannten sich nicht. Also da lagen ungefähr 800 Jahre dazwischen. Und da sieht man auch die Wahrheit der Bibel. Es gibt ganz viele Verheißungen, ich glaube mehrere hundert, wenn das reicht, die im Alten Testament gegeben wurden und die sich genauso im Neuen Testament erfüllen. Aber die Personen haben in völlig verschiedenen Zeitepochen gelebt. Ich lese mal jetzt aus Jesaja 53, 4 bis 5. Dort heißt es: Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Hier hängt es ganz eng zusammen. Einmal, Christus wurde bestraft, damit uns vergeben wurde. Und der zweite Punkt, Christus wurde verwundet, damit wir Heilung empfangen können. Und der erste Punkt, wo es praktisch um die Vergebung geht, das betrifft die geistliche Ebene. Also dass einfach die Trennung zwischen Gott und Mensch dadurch aufgehoben wird, durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz. Und der zweite Punkt, das betrifft die körperliche Ebene, also die innere und die körperliche Heilung. Wenn die Bibel von Heilung spricht, denken die meisten oft an körperliche Heilung, aber Christus ist genauso auch für die inneren Wunden am Kreuz gestorben und hat auch dafür dort den Preis bezahlt, dass auch für innere Wunden und Verletzungen, dass wir Heilung empfangen können. Und es gibt da wirklich auch viele, viele Stellen, auch schon im Alten Testament, wo auch der Psalmist schon in Gebeten zu Gott schreit und wo er dann auch Heilung empfängt. Also das Thema Heilung, innere Heilung, aber auch körperliche Heilung zieht sich durch die ganze Bibel. Das beginnt schon im 2. Mose, wo Gott sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Also Gott hat uns geschaffen und er möchte auch uns gesünder halten und möchte auch unser Arzt sein. Dann der dritte Punkt ist, Jesus Christus wurde mit unserer Sündhaftigkeit zur Sünde gemacht, damit wir mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würden. Also wir brauchen die Gerechtigkeit von jemandem, der ohne Sünde ist, weil sonst können wir nicht vor Gott bestehen. Ich lese mal den Vers dazu aus 2. Korinther 5, 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Also nur weil Jesus Christus ohne Sünde war, konnte er überhaupt praktisch der Erlöser sein. Hätte Jesus Christus einmal gesündigt, dann wäre es nicht mehr, dann wäre er nicht mehr das reine, makellose Lamm Gottes gewesen und hätte nicht die Sünde der Welt auf sich nehmen. Also wir werden praktisch durch Christus gerecht gemacht. Wir empfangen die Gerechtigkeit des Opfer Jesu am Kreuz. Und nur so können wir vor Gott bestehen. Also nur, wenn Gott uns durch die Augen von Jesus Christus sieht. Sonst haben wir keine Möglichkeit, vor Gott zu bestehen. Und natürlich fordert uns das auch ein Stück weit heraus, dass wir auch einen Lebensstil der Buße führen. Ich hatte einmal schon mittwochs über das Thema Buße gesprochen, was enorm entscheidend ist, dass wir wirklich regelmäßig uns auch reinigen lassen, dass wir unsere Sünden bekennen. Wie auch 1. Johannes 1, Vers 9 ist es ja geschrieben, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber es soll nicht so sein, es bleibt nicht bei der Sündenvergebung stehen, sondern es geht weiter auch, dass wir auch gereinigt werden von aller Ungerechtigkeit, dass wir auch geistlich wachsen. Aber es ist sehr wichtig, dass wir unsere Sünden bekennen. Wenn wir die Sünden nicht bekennen, dann haben wir keine Garantie, dass Gott uns vergibt. Das ist halt enorm wichtig, dieser Punkt der Sündenvergebung, der Buße um überhaupt, dass man sich durch das Blut Jesu reinigen lässt, sich die Sünden vergeben lässt und man lässt sich beschenken mit Gottes Gerechtigkeit, die nur vor Gott gilt. Auch im Jesaja ist da nochmal, Jesaja 53, 10, nochmal eine Stelle dazu. Dort heißt es, so wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Das weist halt auch nochmal ein Stück weit darauf hin. Also Jesus Christus schenkt uns seine Gerechtigkeit durch seinen Tod am Kreuz und durch sein Blut, das er für uns vergossen hat. Das ist ganz zentral und enorm wichtig für uns. Dann der vierte Punkt, Jesus Christus starb unseren Tod, damit wir sein Leben, ewiges Leben empfangen würden. Und bei dem Thema ewiges Leben denken viele an Zeiträume. Also viele denken, das ewige Leben beginnt erst, wenn ich die Erde verlasse. Aber das ewige Leben beginnt mit dem Tag, wo ich Jesus annehme. Dann beginnt schon das ewige Leben. Und als Jesus Christus mit unserer Sünde identifiziert wurde, war es unvermeidlich, dass er auch den Tod als Folge der Sünde erfahren musste. Also er hat die Sünden der Menschheit auf sich genommen und der Sünde Sold ist der Tod, schreibt der Römerbrief. Also musste er auch unseren Tod am Kreuz sterben, damit wir ewiges Leben haben. Zwei Schriftstellen habe ich dazu. Einmal Römer 6, 23. Denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und dann noch aus Johannes 5, 24. Dort heißt es, sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das deutet auch nochmal darauf hin. Und hier lesen wir auch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Also hier sehen wir auch, dass aus dem Glauben heraus empfangen wir das ewige Leben. Dann der fünfte Punkt ist der fünfte Austausch. Jesus Christus ertrug unsere Armut, damit wir an seinem Reichtum teilhaben könnten. Also die ersten Punkte, Sündenvergebung, Heilung, ewiges Leben, bis zu diesem Punkt ist es vielen Christen bewusst. Also viele Christen wissen das, dass Jesus hat mir meine Sünden vergeben am Kreuz, er musste am Kreuz sterben, damit ich Zugang zu Gott habe, damit ich angenommen bin beim Vater. Aber es gibt viele oder einige Punkte dieses Austausches, die nicht so bekannt sind. Und nun geht es hier nicht darum, dass man materiell sehr reich wird. Und die Stelle dazu ist in 2. Korinther 8, Vers 9. Dort heißt es, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm und um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und jetzt ist die Frage, die wir uns stellen können, zu welchem Zeitpunkt wurde Jesus Christus arm? Und die Antwort lautet, am Kreuz. Vor seiner Kreuzigung hatte er immer alles, was er benötigte. Er hatte nicht Überfluss, auch nicht so Vorrat, aber er hatte immer alles, was er gebraucht hat. Er hat sogar für sein Umfeld, wie zum Beispiel bei der Speisung der 5000, hat er sogar für sein Umfeld noch gesorgt. Und mehrmals wurden einmal 4000, einmal 5000 Leute satt. Also er hat nicht nur für seine Bedürfnisse gesorgt, sondern auch für die seiner Jünger und die ihn nachfolgten. Einmal mussten sie Steuern zahlen und Petrus hat ihn gefragt, wie soll man das bezahlen? Und er sagt ihm, geh, der nächste Fisch hat die Goldmünze. Und Petrus als Fischer kannte sich aus und hat den Fisch geangelt und die Münze war drin und die konnten Steuern bezahlen. Also als Jesus auf der Erde war, hat er immer alles gehabt, was er gebraucht hat zum Leben. Und er war da auch in der Lage, anderen was davon abzugeben. Und im 5. Buch Mose, Kapitel 28, Vers 48, beschreibt Mose äußerste Armut. Also mehr Armut gibt es nicht, wie Mose hier beschreibt. Der erste Punkt ist Hunger, der zweite Durst, der dritte Blöße, also keine Kleidung, und der vierte Punkt Mangel an allem. Und all diese vier Punkte, all das, was ich jetzt genannt habe, traf auf Jesus Christus am Kreuz im vollen Maße zu. Also ärmer konnte, noch mehr wegnehmen konnte man ihm nicht. Das sieht man an drei Stellen auch. Also er war hungrig. Er hat einmal gesagt, mir ist hungrig. Oder er hat 24 Stunden sogar nichts gegessen. Er war durstig. Eins seiner letzten Worte waren, mich dürstet. Und er war nackt. Johannes 19, 23, sogar die letzten Kleider haben sie ihm weggenommen und sogar noch verlost, oder? Und hier sehen wir diesen Austausch, dass Jesus diese Armut, diesen völligen Mangel auch getragen hat, dass wir einen Überfluss haben, dass wir irgendwo eine Versorgung auch erleben von Gott. Und es ist Gottes Wille, dass alle seine Kinder den größeren Segen genießen. Also hier geht es nicht darum, dass man jetzt reich wird. Es geht auch mehr um geistlichen Segen und dass man, Paulus sagt es auch an einer Stelle, wenn ihr Essen und Trinken habt, dann lasst es euch genügen. Und der größere Segen wird beschrieben in Apostelgeschichte 20, 35, wo es heißt, geben ist seliger als nehmen. Deshalb gibt uns Gott genug, damit wir auch weitergeben können, damit wir wie Kanäle sind, zum Beispiel auch für verfolgte Geschwister, die wir auch durch unsere Finanzen auch segnen können. Dann der sechste Punkt ist, Jesus Christus ertrug unsere Scham, damit wir seiner Ehre teilhaftig würden. Dieser Tausch am Kreuz, der umfasst auch jede jegliche Form von gefühlsmäßiger Not. Und zwei der grausamsten Wunden, die wir als Folge von Sünde erleben können, sind Scham und Ablehnung. Also das Wort Scham ist jetzt nicht mehr so gebräuchlich. Das kann man so umschreiben mit situationsbedingter Verlegenheit, bis zur völligen Unwürdigkeit, die eine Person auch unfähig macht, eine tiefgehende Gemeinschaft mit Gott oder mit Menschen zu erfahren. Und in Hebräer 12,2 wird auch ein Stück weit darauf hingewiesen, wie auch hier dieser Austausch bei dem Thema Scham also aussieht. Dort heißt es, der die Schande, Scham nicht achtete und das Kreuz erduldete. Also Jesus Christus hing völlig nackt am Kreuz und war den Blicken und höhnischen Rufen der Passanten ausgesetzt. Die haben ihn ja selbst am Kreuz noch verspottet. Und das ist schon, das ist unvorstellbar, wenn man dort also ein paar Stunden hängt und völlig nackt und die Leute spotten noch und machen sich noch lustig. Und hier hat er praktisch die Scham, die Schande auf sich genommen. Der siebte Punkt ist, Jesus ertrug unsere Ablehnung, damit wir seine Annahme beim Vater hätten. Also zum ersten Mal im Leben von Jesus war er kurz getrennt von seinem Vater, als er am Kreuz hing. Als er ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das muss für ihn also enorm schlimm gewesen sein, weil er war immer vorher schon, als er noch bei Gott war, war er immer mit ihm zusammen. Auch als er auf der Erde war, war er immer in enger Gemeinschaft mit ihm. Er hat im Johannes heißt es, ich tue alle Zeit, was mein Vater mir sagt. Also sie waren in ständigem Kontakt. Und mit einem Punkt, und das kannte er nicht, diese Trennung. Das hat er nie vorher erlebt. Aber hier in dem Moment hat ihn die ganze Ablehnung getroffen, wo er ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und natürlich auch die Menschen um ihn herum, die hier auf der Erde ihm nachgefolgt waren, die haben ihn ja auch im Stich gelassen. Petrus hat ihn verraten oder verleugnet dreimal. Judas hat ihn verraten. Und er war ganz alleine. Und das Kostbarste war noch, was er noch hatte, die Verbindung zu seinem Vater. Aber selbst die wurde gekappt. In seiner Stunde des Todes. Und auch wir heute wissen, wie sich das anfühlt, wenn man von Leuten abgelehnt wird. Also ich habe das mal von einem Prediger gehört, der hat das dann immer so, weil er Jesus unsere Ablehnung getragen hat, der hat immer gesagt, wenn ihn Menschen schlecht behandeln oder wenn ihn Menschen ablehnen oder provozieren oder ärgern, dann hat er immer gesagt, er hat das immer, diese Ablehnung nicht angenommen, er hat es sofort an Jesus weitergegeben, weil Jesus ja diese Ablehnung getragen hat. Er hat immer gesagt, ach schau mal, Jesus Christus, wie die dich alle wieder behandeln heute, weil er ist davon ausgegangen, dass Jesus lebt in ihm und wenn mich als Kind Gottes jemand ablehnt oder schlecht behandelt, automatisch trifft es auch Christus, weil ich das Eigentum von Christus bin. Und diese Ablehnung hat Jesus Christus am Kreuz getragen. Also es ist nicht meine Ablehnung, sondern Christus hat sie getragen. Und dann fällt es uns auch leichter, anderen zu vergeben. Wenn andere an uns schuldig wären, wenn sie uns schlecht behandeln, wie auch immer, das hilft uns dann leichter, auch anderen zu vergeben. Der achte Punkt ist auch nicht so bekannt. Das ist ein Austausch, wo es um Fluch und Segen geht. Also bei dem Thema Fluch, manche denken vielleicht so ein bisschen an den Film, den es mal gab, ich habe den selber nicht geschaut, Fluch der Karibik. Also viele haben Angst, wenn sie das Thema Fluch hören und sie blocken sofort. Sie wollen darüber gar nichts hören, weil sie denken, oh, das ist was ganz Schlimmes. Also ich selber, ich habe... als ich noch im Osten gewohnt habe, hatten wir Kontakt mit dem Pastor und die Tochter war ziemlich krank, also hatte allergische Reaktionen ständig. Und wir wollten ihm nur eine CD geben und wollten ihm darauf hinweisen, hör dir das doch mal an, vielleicht blockiert auch ein Fluch diese Heilung. Und er sofort, nee, ganz erschrocken, also mit dem Thema Fluch möchte ich nichts zu tun haben. Okay, dann also haben wir den Staub abgeschüttelt, da sind wir weitergegangen. Aber wenn er nicht möchte, okay, aber vielen erschreckt das Thema. Und hier ist die zentrale Stelle, Galater 3, 13 und 14. Und es ist enorm wichtig, dieses Thema wird auch sehr wenig gelehrt, darüber wird ganz wenig gesprochen, aber gerade für Menschen, die zu Jesus kommen, sollte das mit die erste Botschaft sein, dass sie das hören, dass diese ganzen Flüche auch von Vorfahren oder von anderen ausgesprochen, selber über mich ausgesprochen, dass das alles gebrochen werden kann. Weil viele Christen leiden darunter jahrzehntelang. Sie müssten das eigentlich gar nicht. Aber nur, weil sie diese Verheißung nicht kennen oder weil ihnen niemand das sagt. Und im Hosea wird auch beschrieben, da heißt es im Hosea 4,6, so habe ich das jetzt in Erinnerung, heißt, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Also nur, weil wir die Schrift nicht, oder weil Christen die Schrift nicht kennen, müssen sie irgendwo jahrzehntelang in irgendwo gebunden sein oder unter dem Fluch stehen und kommen nicht voran. Die Verheißung steht in Galater 3, 13 bis 14. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, 5. Mose 21, 23, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme in Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen durch Glauben. Also diese Stelle sagt es ganz klar aus, dass Christus jede Form von Fluch auf sich genommen hat, dass wir in den Segen gelangen, dass wir nicht mehr gebunden sind. Also zu dem Thema Flüche, es gibt drei verschiedene Formen von, sagen wir mal, Flüchen, wie sie übertragen werden. Also einmal von Generation zu Generation, die sogenannten Generationsflüche, wo es im 2. Mose 20,5 heißt es ja aufs dritte und vierte Glied. Das können wir mal lesen, vielleicht. 2. Mose 20,5. Das ist praktisch ungefähr in der Mitte von den 10 Geboten. 2. Mose 20,5, dort heißt es, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Also es kann durchaus sein, dass meine Vorfahren sich vielleicht mit Okkultismus beschäftigt haben und dann leidet die nächste Generation oder eine Generation wird ausgelassen und die Generation danach leidet. Leider ist es halt so, dass über solche Dinge, also wird auch nicht so gesprochen. Also es ist gar nicht bekannt, was haben denn die Vorfahren alles so gemacht in der Richtung, zum Beispiel was Okkultismus betrifft oder andere Sachen, die völlig außer oder die dem Herrn ein Gräuel sind. Dann gibt es noch Flüche, die von anderen Menschen ausgesprochen werden. Also Menschen, die die Autorität über mich haben, zum Beispiel, das kann ein Ort sein, das kann ein Lehrer sein, auch ein Pastor hat Autorität über diejenigen, die zu seiner Gemeinde gehören. Und auch nahe Verwandte, also Vater, Mutter, haben eine sehr hohe Autorität. Und wenn diese Person negative Aussprüche machen über andere Personen, dann kann das ein Fluch nach sich ziehen. Zum Beispiel ein Beispiel nur, eine Lehrerin hat immer zu einem Kind gesagt, du wirst niemals lesen lernen. Und diese Frau war dann 62 und die konnte nicht lesen. Immer wieder hat dieser Lehrer oder diese Lehrerin immer wieder das ausgesprochen. Und dann gibt es noch selbst, was ich selbst über mich ausspreche. Das kann, ich kann selber auch einen Fluch über mich aussprechen, wenn ich sage, ich werde niemals Erfolg haben. Oder auffällig auch bei Unfällen, wenn Leute einen Unfall haben und sagen, immer muss das mir passieren. Mir passiert sowas immer. Ich habe jetzt eine Sendung im Fernsehen gesehen, da wurde ein LKW-Fahrer wurde begleitet auf seinen Touren. Und mir fiel das auf, immer bei jeder Kleinigkeit, nur wenn irgendwie eine Schraube nicht geglänzt hat am LKW oder wenn was ganz Kleines schiefgegangen war oder wenn ihm was nicht gefallen hat. Er hat immer den Ausspruch gemacht, ich kriege ein Herzinfarkt. Und jetzt am 31. Juli kam über die Medien, er ist an einem Herzinfarkt gestorben. Also das ist echt entscheidend, was wir sprechen. Er hat das immer wieder ausgesprochen. Er hat das bekommen, was er bestellt hat. Und das ist schon dann, und unter diesen auch Generationsflüchen, das heißt auch in Sprüche 18, 21, Tod und Leben liegen in der Gewalt deiner Zunge oder deiner Sprache. Welche Frucht willst du empfangen oder welche Frucht willst du bekommen? Und das Gute, das Errettende, Erlösende daran ist, dass wir nicht unter diesen Flüchen bleiben müssen. Also ich, auch wir in der Familie, wir beten das oft, werden wir so geführt, dass auch alle Flüche gebrochen werden. Weil ich weiß ja nicht, was das Umfeld macht. Also es kann sein, in meinem Umfeld sind Leute, die sind vielleicht in Hexerei verstrickt und die sind dabei, Flüche auszusprechen. Und wenn ich immer wieder Jesus dafür danke und stelle mich auf diese Verheißung, dann wird mich das nicht treffen, weil Jesus die Flüche am Kreuz getragen hat. Und das ist schon, ich habe selber auch ein Beispiel erlebt, ein Zeugnis. Wir hatten im Hauskreis damals in Ostdeutschland hatten wir eine Schwester, die hatte Lebensmittelallergie. Also die, was das jetzt genau war, weiß ich nicht, kann sein Eiweiß oder sowas, aber auf alle Fälle, es blieb fast nichts mehr übrig, was sie essen konnte. Also irgendwann, wenn ich nichts mehr esse, weiß jeder, was dann passiert. Ich wäre schwächer. Und schwächer. Wir haben um Heilung gebetet, aber das hat sich nicht verändert. Und dann bin ich auf eben eine Predigt gestoßen über das Thema und habe dann in der Predigt gibt es auch ein Gebet, wo der Prediger die Leute in ein Gebet leitet und dort werden alle möglichen Flüche gebrochen dann. Und sie hat dieses Gebet mitgebetet. Und sie hat dann gesagt, okay, jetzt ist das erledigt, jetzt esse ich. Und sie hat gegessen und alles kann sie essen. Keine allergische Reaktion, nichts. Und da war irgendwas in der Richtung, was genau wussten wir nicht, das müssen wir auch nicht wissen. Wichtig war für uns, dass dieser Fluch, dass diese Blockade, also ein Fluch kann auch eine Blockade sein, die eine Heilung blockiert. Und das war für uns wichtig, dass es gebrochen war. Und dann durch diesen Gebet konnte sie alles essen. Also das, was im 5. Mose, im Kapitel 28, dort geht es in dem ganzen Kapitel um Flüche und um Segnungen. Die ersten 14 Verse sind Segnungen und die weiteren Verse, das sind allerdings, ich glaube, es dreifache mehr, sind alles Flüche. Und es lohnt sich einfach, sich damit mal zu beschäftigen irgendwo. Und ich kann da auch wirklich eine gute Predigt empfehlen. Also wer da irgendwo jetzt mehr wissen möchte, kann gerne auch mich ansprechen. Also es ist wirklich ein Thema, wo eben ein anderes Zeugnis bringt der Prediger dann noch von einem Baby, was einfach nicht getrunken hat. Also was ein Baby, vielleicht 3-4 Monate alt oder noch jünger noch, hat einfach nichts mehr getrunken, nichts mehr zu sich genommen. Die Gemeinde hat gebetet um Heilung, aber ist nichts passiert. Und dann wurde für die Familie, für das Baby gebetet und dieser Pastor hat den Eindruck bekommen, dass der Großvater hat sich mit Okkultismus beschäftigt, mit Freimaurerei. Und das war der Auslöser, dass das Baby nicht trinkt. So, und dann wurde dieser Fluch gebrochen und nach 3 Stunden kommen die Eltern wieder. Und natürlich, das Baby hatte ja Hunger, hatte ja lange nichts gegessen und hat 3 volle Flaschen getrunken. Und das sieht man, man muss nicht immer genau wissen, was das für eine Ursache ist. Aber mir ist es sehr wichtig geworden, dass ich diese Flüche regelmäßig, dass ich das breche. Weil ich weiß nicht, was sprechen Menschen über mich aus, was ist für mein Vorfahren. Ne? Aber so kann ich in den Segen Gottes gelangen. Ich möchte noch kurz beten und dann wollen wir noch ein Lied singen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen für dein wunderbares Wort. Wir danken dir, dass dein Wort unseres Fußes Leuchte ist und ein Licht auf unserem Weg. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir auch für den Heiligen Geist, der das Wort Gottes lebendig macht. Der Buchstabe allein tötet, aber der Geist macht lebendig. Wir danken dir, Herr, wirklich für jeden Segen, den du uns zuteil werden lässt, Herr. Und mach das Wort auch in unserem Herzen zu einer Offenbarung, dass diese Verheißungen in jedem Herzen auf fruchtbaren Boden fallen und dass sich das gehörte Wort auch mit dem Glauben verbindet, Herr. Wir danken dir, du hast deinen hohen Preis bezahlt am Kreuz für all diese Bereiche, diese Verheißungen, ausgelegt haben, Herr. Wir danken dir dafür und du freust dich, wenn wir deine Verheißungen in Anspruch nehmen. Du bist das Ja und Amen zu jeder Gottesverheißung. Wir danken dir dafür. Wir danken dir von Herzen, Herr, für dein Werk am Kreuz. Wir danken dir, dass du auferstanden bist, dass du der Erstgeborene aus den Toten bist. Du sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Du regierst, dir ist gegeben alle Macht, alle Gewalt im Himmel wie auch auf Erden. Und du kannst noch mehr tun, als wir je erbitten, überverstehen. Wir danken dir, Herr, für deine Treue. Wir danken dir, dass du treu bist, auch wenn wir versagen, auch wenn wir Fehler machen, bist du dennoch treu, Herr. Wir danken dir und geben dir alle Ehre und beten in Jesu Christi Namen. Amen.